Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Frauen strecken Soldatinnen und GIs ihre Kinder entgegen. Versuchen sie und sich selbst irgendwie zu retten. Drin laufen junge Männer auf der Landebahn neben einem startenden Flugzeug her, springen todesmutig auf die Tragflächen und fallen kurze Zeit später vom Himmel. Die Bilder vom Flughafen in Kabul sind keine 5 Monate alt und verlieren nichts von ihrer Grausamkeit. Vielleicht sind es die Bilder des Jahres 2021. Für Afghanen und vor allem für afghanische Frauen haben die Probleme mit dem Abzug der westlichen Truppen erst begonnen. Doch auch für jene, die zurückgekehrt sind, für Soldatinnen und Soldaten, ist das Kapitel noch längst nicht abgeschlossen, denn der Einsatz hat tiefe seelische Spuren hinterlassen und das Trauma einer unvollendeten Mission. Kai Adler hat für ihre Reportage einige Veteraninnen und Veteranen getroffen.
Gerade die Bilder, die ja jetzt wieder für alle präsent waren, auch der Umgang auf dem Flughafen dort, wenn man mal am Nordtor gestanden hat, dann kann man diesen Geruch immer noch wahrnehmen und das waren halt einfach erschreckende Bilder. Und ich selber habe auf dem Balkon gesessen mit Tränen in den Augen, habe das irgendwie alles nicht verstanden.
Michael Gebel wirkt nicht wie einer, dem schnell die Tränen kommen. Weißer Bart, Holzfällerhemd, fester Blick. Vom Balkon seiner brandenburgischen Wohnung aus schaut er auf die Wimpel gepflegter Datschen. Kabul ist weit weg. 7-mal war der ehemalige Stabsfeldwebel im Auslandseinsatz, davon über 500 Einsatztage in Afghanistan.
Man kann Afghanistan und die anderen Einsätze insofern nicht vergleichen. Da ist nochmal eine ganz andere Kultur, das ist eine ganz andere Grenze.
Sein letzter Einsatz am Hindukusch liegt 10 Jahre zurück. Und dennoch ist Afghanistan gefühlt immer präsent, in Gedanken, Gerüchen, Bildern. Am Tag, als die letzte Bundeswehrmaschine in Kabul abhebt und in Wünsdorf bei Berlin landet, klingelt bei Michael Gebel das Telefon. Am Apparat Christian Schaffran, ebenfalls zuletzt vor 10 Jahren am Hindukusch stationiert, als Grenadier und Infanterist. Als er die Bilder des Abzugs sieht, ist er gerade bei der Arbeit und bricht zusammen. In seiner Not googelt er nach Hilfe und stößt auf die Webseite des Bundes Deutscher Einsatzveteranen.
Weil ich einfach akut Bedarf hatte, mit jemandem zu sprechen, der eventuell die gleichen Empfindungen hat wie ich.
Auf der Website ein Notfallbutton, der dann sofort Männer wie Michael Gebel alarmiert, dass ein Kamerad seine Hilfe braucht.
Diesen Notfallbutton, den ich ja gedrückt habe, das hat mich persönlich auch selber positiv überrascht. Also es hat keine, ich glaube, eine Viertelstunde war das oder so, hat mich der Michi Gebel angerufen.
Hallo Christian, hier ist Michael. Du hast bei uns den Hilfsbutton gedrückt. Wie kann ich dir helfen? Wo brauchst du Hilfe? Geht's dir gut?
Beide telefonieren in den nächsten Wochen mehrmals miteinander, verabreden ein Treffen bei Christian zu Hause.
Ja, du nicht so.
Zur Begrüßung umarmt der 62-jährige ehemalige Oberfeldwebel Christian Schaffran. Eine herzliche, lange Umarmung ohne Schulterklopfen.
Und so wächst dir gerade etwas so. Ich nenne das immer Vater und Sohn, ja, weil ich habe zu vielen Kameraden, die ich unterstütze, so ein Vater-Sohn-Verhältnis. Ja, und so habe ich aber viele kleine Söhne in Anführungszeichen so um mich drum herum.
Die beiden verbindet etwas, das sie mit nur wenigen anderen Menschen teilen: die Erfahrungen des Afghanistan-Einsatzes. Neben Christian betreut Michael Gebel 5 weitere Einsatzveteranen. Er weiß, dass die Dämonen des Krieges, die ihn selbst regelmäßig heimsuchen, auch anderen KameradInnen vertraut sind. Flashbacks, Zweifel am System, fehlende Wertschätzung, Gefühle von Sinnverlust, Stimmungsschwankungen, seelische Schmerzen. Die Symptome eines PTBS, eines posttraumatischen Belastungssyndroms.
Heute haben wir mal die Möglichkeit, das bei ihm zu Hause zu machen. Das ist sein sicherer Ort. Und dafür sind wir erstmal sehr dankbar, dass du uns da überhaupt in deinen sicheren Ort mit hineinnimmst. Und du brauchst doch keine Angst haben, der wird sicher bleiben.
Das finde ich gut, Michi, dass du das nochmal explizit sagst. Ja, ganz ehrlich, ihr seid auch die ersten Gäste seit sehr, sehr langer Zeit, die ich hier zu mir nach Hause hole, in dem geschützten Raum, wie du schon gesagt hast, ne?
Der 37-Jährige wohnt zusammen mit seiner Freundin im Berliner Westen in einer Altbauwohnung. Auf der Sitzecke im Wohnzimmer rollt sich der getigerte Kater schläfrig zusammen. In der Ecke des Raumes fällt eine Glasvitrine ins Auge, darin ausgestellt Auszeichnungen, Medaillen, Namensbänder, Fotos und ein Messer.
Ich bin wirklich im Rahmen meines Zuges Patrouillentätigkeit gelaufen, gefahren. Wir sind in Bereiche mit unseren Fahrzeugen vorgerückt, wo sehr, sehr lange Zeit keine Unterstützung der afghanischen Bevölkerung stattgefunden hat. Die Intensität in den Einsätzen hat sich natürlich immer gesteigert. Ja. Also ganz oben war dann natürlich die QRF, ja, also Quick Reaction Force, schnelle Eingreiftruppe. Wir wurden alarmiert, wenn irgendwo ein Feuergefecht war. Ja. Und dann haben wir halt dafür gesorgt, dass die Kräfte, die dort im Feuergefecht waren, entweder geschützt werden, entsetzt werden, verstärkt werden, wie auch immer, kämpfen und schießen.
Christians Freundin Kerstin steht ein wenig abseits. Eine zierliche Frau mit wachem Blick und Pferdeschwanz. Sie hört ihrem Freund aufmerksam zu. Vor 6 Jahren sind die beiden zusammengezogen.
Den Schrank, den hatte er damals auch schon und das wirkte immer schon sehr wichtig für ihn. Auch wenn ich keinen Hintergrund wusste. Aber er hat halt nie wirklich davon so offen gesprochen. Noch war ich mir der Tragweite überhaupt so bewusst, was steckt denn da eigentlich alles hinter?
Ich glaube, das ist auch ein bestimmter Schutz einfach. Also, weil ich weiß ja, was das mit mir macht. Und ich weiß ja, was das auch mit anderen Kameraden machen kann. Und vielleicht war das ein bestimmter Schutz, also dir gegenüber sozusagen, ne, dass ich dir das Zeug nicht auch noch aufhalsen will.
Kerstin knabbert an ihrem Lippenpiercing. Christian erzählt Michael, dass seine erste Beziehung auch wegen seiner Auslandseinsätze zerbrochen ist.
Im dritten Einsatz bin ich ja Vater geworden. Mhm. Mir mein Zugführer, der Hauptfeldwebel damals Picht, mir eine Woche Sonderurlaub verschafft und habe dann da halt meinen dritten Einsatz zu Ende gemacht. So. Aber dieser Einsatz, der hat dann halt auch mal bei meiner damaligen Partnerin, der Mutter meines Sohnes, halt ein bisschen was gemacht. Und dann ist sie damit ja nicht so klargekommen und hat ja dann probiert, sich das Leben zu nehmen. Und dann war ich ja erstmal spontan mit meinem Sohn alleine. Ja, also ich bin gerade aus dem Afghanistan-Einsatz das dritte Mal wiedergekommen. Man drückte mir mein 3 Monate altes Kind in die Hand und sagt, viel Erfolg, du weißt schon, wie das geht. Während seine Mutter dann halt in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt saß.
Christian plagen Schuldgefühle. Gegenüber seiner Familie, aber auch gegenüber den ehemaligen Kameraden, seiner zweiten Familie, wie er sagt. Die Kameraden muss er damals verlassen, um für den Sohn da zu sein. Es bleibt das Gefühl, alle im Stich gelassen zu haben. Seitdem quälen ihn Stimmungsschwankungen und eine große innere Unruhe.
Ich war aufgrund dieser Geschichte auch schon mal im Bundeswehrkrankenhaus in der FU6 gewesen, um das halt auch mal abklären zu lassen, halt in der psychiatrischen, ob das halt ein PTBS ist oder. Und da wurde man dann halt so, ja nee, hast eine Abpassungsstörung. Hat aber alles nichts mit der Bundeswehr zu tun, sondern ist alles privat. Ja, und seitdem sind jetzt so diese 10 Jahre gewesen, ja, seitdem habe ich mich da auch nicht mehr drum gekümmert.
Dann muss man deswegen gewesen sein. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie das jetzt hier von heute noch nachhalt.
Ich warte mal diesen Moment.
Beim Abschied verspricht Michael Gebel, sich am nächsten Tag nochmal bei Christian zu melden. Denn der fürchtet, dass das Gespräch die Bilder und Gedanken triggern könnte, gegen die er ankämpft. Neben den Baldrian-Tabletten in der Küche findet Christian wenig später einen Plastikbeutel mit Safranfäden.
Ich kann mich noch ganz gut an den Sprachmittler meines ersten Einsatzes, Mansur hieß der, der hat mir damals Safran mitgebracht, ja, weil ich ähnlich dieses Gewürzes halt auch heiße. Und man hat natürlich eine persönliche Bindung aufgebaut zu den Ortskräften. Auch die haben Familie gehabt, ja, und man hat sich gegenseitig irgendwie mal ein bisschen was erzählt.
Und plötzlich ist das Bild vom Flughafen in Kabul wieder da.
Wenn man dann halt sieht, dass die Leute sich an irgendwelche Flugzeuge klammern, um da rauszukommen, dass man sich als ehemaliger Angehöriger der Bundeswehr schon Gedanken gemacht hat, da selber auf Eigenmächtigkeit über die Türkei hinzureisen und da Leute rauszuholen. Diese Gedanken sind halt da.
Der stille Abzug, die Flagge im Dreck, Heimkehrer, die von keinem Politiker empfangen wurden. Für Christian Schaffran ist all das Symbol dafür, wie er sich selbst behandelt fühlt und welchen Wert der Afghanistan-Einsatz für die Politik hat. Ein Einsatz, bei dem er selbst viele Male hätte getötet werden können und über den er bis vor kurzem nie wirklich geredet hat. Der aber etwas mit den Soldatinnen und Soldaten macht, viele krank macht. Einige finden die Kraft und vernetzen sich, um sich gegenseitig zu helfen. So wie Michael und Christian. Fast alle können Afghanistan nicht loslassen, weil sich viele enge Mitarbeiter zurücklassen mussten. Eine unerfüllte Mission. auch für Thomas Riske. Der einstige Fallschirmjäger war als IT-Spezialist für die ISAF in Afghanistan. Ebenfalls vor 10 Jahren. Mit dem missglückten Abzug kehrt Afghanistan, das Erlebte, auch in seinen Alltag zurück.
Das hat mich alles schon sehr beeindruckt, würde ich mal sagen. Einerseits, wenn man dort erstmal ankommt und dieses Land als erstes sieht. Und das war einfach so, dass ich dachte, wow. Und wenn man da dann auch mal zivil unterwegs ist und feststellt, wie die Leute leben und doch unter sehr ärmlichen Umständen auch leben und teilweise wirklich dann versuchen, irgendwie damit klarzukommen, das hat mich halt sehr beeindruckt. Das hat mich auch ein bisschen geerdet, sag ich mal, weil dann kriegt man da einen ganz anderen Eindruck davon, was es heißt, wir leben hier in einem Komfort.
Hinter dem Esstisch der Familie hängt eine Fotogirlande mit Bildern seiner Frau und den beiden kleinen Kindern. Seit August verbringt Thomas Riske seine Tage meist hier. Er arbeitet im Homeoffice und verfolgt im Internet die Situation in Afghanistan.
Als man festgestellt hat, da stapeln sich die Tausenden am Flughafen. Da gibt es eigentlich keinen wirklich definierten Plan. Da war das für mich so, dass ich so erstmal ungläubig reagiert habe. Und das hat mich wirklich schockiert, als ich mich dann mehr damit beschäftigt habe und festgestellt habe, dass dort wirklich kein irgendwie auch immer gearteter, wirklicher Plan existierte, die Mitarbeiter rauszuholen. Da ist das Ganze dann ganz schnell gekippt. Und zwar in Richtung Scham. Ich habe mich wirklich geschämt dafür. Es war Wut. Ich war wütend darüber, dass man diese Situation so hat eskalieren lassen. Und es war auch Traurigkeit dabei. Das hat wehgetan. Und da habe ich mich entschieden, was zu unternehmen.
Persönlichen Kontakt zu Ortskräften von damals hat Thomas Riske nicht mehr. Dennoch fühlt er sich verbunden, will helfen. Er aktiviert seinen alten Twitter-Account und vernetzt sich mit JournalistInnen und NGO-Mitarbeitern, tritt mit dem Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte in Kontakt und verfolgt die Tweets vom Auswärtigen Amt.
Und habe dann festgestellt, dass ein spezieller Mensch, aber immer wieder zu diesen Tweets, wenn geschrieben wurde, wir haben wieder 300 evakuiert, wir haben wieder 400 ausgeflogen und so weiter, dass jemand geschrieben hat, hallo, ich bin auch deutsche Ortskraft gewesen. Ich sitze mit meiner Familie hier fest in Afghanistan. Keiner reagiert auf meine Anfragen. Was soll ich tun? Und nachdem ich das so bei 1, 2, 3 Meldungen gelesen habe, immer von derselben Person, dachte ich dann irgendwann, naja, antworte ihm nochmal.
Über eine persönliche Nachricht kommt der Berliner in Kontakt mit Nazar, einem Journalisten und ehemaligen Mitarbeiter der Bundeswehr. Der sitzt seit August mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern in Afghanistan fest. Traumatisiert ist Thomas Riske nicht. Das Unglück findet für ihn in diesem Moment statt, an seinem Wohnzimmertisch. Von hier aus steht er in ständigem Kontakt mit Nazar.
Er war sowohl vor als auch hinter der Kamera aktiv. Das ist auch Leuten dort lokal negativ aufgefallen. Vor allen Dingen, da er und seine Frau beide hochgebildet sind, mehr oder weniger nach ihrer Bundeswehrverwendung direkt, haben sie in ihrem Dorf, in ihrer Dorfregion eine Art Dorfschule gegründet, haben dort unter anderem die lokalen Mädchen auch mit unterrichtet und haben auch ein paar Zwangshochzeiten verhindert und haben sich dort natürlich dann lokale Feinde dadurch geschaffen.
I'm so worried for them. What will they do if something happens to me? I'm ready to move, just waiting for the green signals. It's hell here.
Schreibt Nazar am 23. August. Da steht der Sieg der Taliban bereits fest. Den Norden, seine Heimatregion, haben sie schon eingenommen, seine ehemalige Schule in Brand gesetzt. Hoffen auf Hilfe von der deutschen Regierung? Fehlanzeige. Thomas Riske versucht deshalb, auf eigene Faust an Informationen zu kommen, um Nazar zur Flucht zu verhelfen. Per Mail soll ihm der Journalist Dokumente über seine Arbeit für die Bundeswehr schicken. Damit schafft der Berliner es tatsächlich, Nazar mit seiner Familie auf eine Evakuierungsliste zu setzen. Für den hat sich die Lage inzwischen massiv zugespitzt. Die Taliban bedrohen sein Umfeld, suchen ihn aktiv. Mit seiner Familie muss er mehrmals den Ort wechseln und das Handy tauschen.
I got so many calls from unknown numbers, they are threatening me. So I am on a way to another place. I have no balance. I only have a little cash in order to survive. The cash is only for my children, for food and for water.
Schreibt er am 25. August. Sein Geld reiche gerade mal für Wasser und Essen, für seine Kinder. Doch es gibt Hoffnung. Thomas Riske hat eine Fluchtmöglichkeit gefunden und schreibt zurück.
If you can make it to the Abbey Gate, I was told the Americans are picking up people there tonight and the Germans are set to do the same during tonight and tomorrow night. Meeting point for the German people should be near the Hotel Baron. I was told you should separate from the main crowd and if there are other people directly near the hotel, they should be Afghans who worked for Germany too. Das war also die Info, die ich am 25. August hatte.
Die Nacht und den kommenden Tag, den 26. August, lotst Thomas Riske von Berlin aus Nazar und dessen Familie in Kabul zum Fluchtpunkt, dem Hotel Baron, nahe des Flughafengates. Nachmittags dann aber die Nachricht von Nazar. Die Soldaten würden vom Gate abgezogen. Er ist irritiert.
Und daraufhin habe ich dann meiner Familie geschrieben, geh da sofort weg, wenn die ihre Soldaten vom Gate abziehen, ist davon auszugehen, dass da entweder Chaos und Desaster ausbricht, weil die Soldaten jetzt da weg sind oder sonst irgendwas, geh da sofort weg. Und 2-3 Minuten später kriege ich eine Nachricht, es gab hier gerade Explosionen, um mich herum wird überall geschossen, ich weiß nicht, ob ich das überlebe.
Thomas Riske ist verzweifelt und versucht zugleich, einen klaren Kopf zu behalten. Er gibt Nazar Anweisungen. Geh in Deckung, fliehe, schütze die Kinder. Einmal schreibt er auch, my wife is crying.
So, und jetzt check the display.
Cisco, ich hab dir noch ein Birthday-Schild unten.
Ciao.
Bis später.
Ciao, Luise.
Ciao, Kakao. Bis später.
Ein langer Flur. Von der Decke hängt ein großer Spielzeugpanzer. Auf dem Regal ein Barett. An den Wänden Auszeichnungen neben Familienfotos. Ein Bild von Michael Gebels Frau Claudia und den beiden Patchwork-Töchtern. We love you, haben sie auf ihre Fußsohlen geschrieben. Sie grinsen in die Kamera. Michael Gebel hat nach unserem ersten Treffen seine Familie gefragt, ob auch sie öffentlich davon erzählen wollen, wie sehr seine Afghanistan-Vergangenheit ihr Leben prägt. Seine Frau Claudia stimmt sofort zu.
Ich habe ja Michi kennengelernt, da hat er noch im Wohnwagen gelebt. Das war wirklich total strukturiert. Auf diesem kleinen Platz, da hat alles seinen Platz gehabt und alles seine Reihenfolge gehabt und so. Und dadurch hat er sich seinen Halt geschaffen im Grunde.
Michaels Frau Claudia ist eine sportliche Frau, die weitaus jünger wirkt, als sie ist. Vor 14 Jahren mit 36 hat sie Michi, Michael Gebel, kennengelernt. Da hat er bereits 2 Ehen hinter sich. Zögerlich setzt auch er sich an den Küchentisch.
Bin dann nach Hause gekommen und die Ehe kaputt und Haus weg und allem drum und dran und hab dann endlich irgendwie einen Raum für mich gesucht und bin dann auf die Alternative gestoßen, in einen Wohnwagen zu gehen. Ja, es war übersichtlich, ne? Ich hatte alles im Blick, konnte alles beobachten.
Sag auch dort, im Wohnwagen lag das Messer immer griffbereit, ne? Am Bett, das hatte auch seinen festen Platz. War so, das muss man halt verstehen.
Genau, ich hatte auch das Bett so aufgestellt, dass ich jederzeit die Tür vom Wohnwagen im Blick hatte, ne? Also das heißt, egal was passiert wäre, ich hätte gesehen, wenn jemand auf mich drauf zugekommen wäre.
Du hast mir auch gesagt, wie man da schläft vor Ort, nämlich mit der Waffe im Schlafsack.
Das, ja, in Afghanistan auf jeden Fall. Also du hast deine Waffe am Mann, du nimmst die mit auf Toilette, du nimmst die mit zum Duschen. Es ist egal, wo du bist. Die Waffe ist praktisch ja, wie angetackert an einem, ne? Weil das ist die Möglichkeit, überleben zu können.
7 Einsätze, zuletzt 3 in Afghanistan, haben ihn schwer gezeichnet, als er Claudia kennenlernt. Nur in sehr kleinen Schritten lässt er damals Nähe zu, erzählt sie, und hat Verständnis. Seine neue Familie sei sein Hafen, sagt Michael heute.
Mitunter ist er handlungsunfähig. Er kann denn das, was er eigentlich machen will, das schafft er nicht umzusetzen. Wir haben immer aus der Situation intuitiv entschieden, gehandelt, so aus dem Bauch. Weil dadurch, dass wir uns vorher alles erzählt haben und er auch gesagt hat, was er so teilweise erlebt hat, was er erzählen konnte. Das hat man dann halt gefühlt und mitgetragen. Auch wenn man dann irgendwann auf dem Zahnfleisch gegangen ist und selbst nicht mehr weiter konnte.
Auch deswegen ist sie derzeit krankgeschrieben. Ein Burnout. Michael drückt die 12-jährige Tilda herzlich an sich. Er genießt solche Augenblicke. Sie geben ihm Kraft, wenn plötzlich die Dämonen zurückkehren. Wie zuletzt vor 2 Jahren.
Ich hatte ja 2019 noch einen großen Rückfall, ausgelöst durch die Handwerker, die hier vor der Tür standen. Meine Familie hat morgens um 7 das Haus verlassen, völlig normal. Und 2 Minuten nach 7 klingelt es an der Haustür und ich denke mir, Mensch, die haben die Schulsachen vergessen oder was auch immer. Macht die Tür auf. Da stehen zwei Männer vor mir, Handwerker, die eigentlich erst zu 9 Uhr bestellt waren. Und der eine von ihnen hatte eine Ähnlichkeit im Gesicht, auch mit dem langen Bart und so, der mich sofort an ein Ereignis erinnern ließ aus dem Einsatz. Und mit letzter Kraft konnte ich die Tür zuschlagen und und dann war es auch schon passiert. Und dann bist du drin, du bist in dem Film drin, du hast gar keine Chance. Ich habe auch gar nicht mehr wahrgenommen, wo ich eigentlich bin, sondern habe dann hinter der Tür gesessen und habe versucht, die Tür verzweifelt zuzuhalten. Ich kam immer weniger Luft, so wie Atemnot und so eine Geschichte, Schweißausbrüche.
Und dann, wie ging das weiter an dem Tag? Bist du dann irgendwann zu dir gekommen und hast realisiert, wo du bist?
Na, das hat fast 20 Minuten gedauert und die haben dann natürlich mehrfach an der Tür geklingelt. Und dann habe ich die reingelassen, weil es musste unbedingt gemacht werden von den Handwerkern. Und ich habe mich bewaffnet. Ich habe so ein relativ großes Messer von der KSK, das habe ich hier drin im Schrank. Ja, damit habe ich mich dann halt bewaffnet und habe ja auch versucht, ständig Kontakt zu halten mit Claudia am Telefon. Also ja, und dann nicht schlafen, nervös werden, ungerecht werden, laut werden. Und dann merkte ich schon, da geht wieder irgendein Prozess in mir los. Und dann habe ich mir sofort schnell Hilfe gesucht.
10 Monate dauert es, bis Michael sich einigermaßen wieder fängt. Vieles, was er gesehen hat, habe ihn abstumpfen lassen, sagt er, und erzählt davon, wie er die Überreste eines abgestürzten Kampfpiloten geborgen habe. Nur noch sein Fuß war da. Bis heute ergreift er die Flucht, wenn er Lammfleisch riecht. Es erinnert ihn an den Geruch verbrannter menschlicher Körper. Die Wohnungstür ist hinter Claudia und der Tochter ins Schloss gefallen. Es ist still geworden. Der Kaffee in Michaels Tasse ist kalt. Auch wenn er mittlerweile von seinen Dämonen erzählen kann, letztlich ist er doch mit ihnen allein.
Can you hear me? Okay.
Yeah. I don't know how to thank this person. He is a great human being. He helped us in every step of our lives.
Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dieser Person bin. Er ist ein großartiger Mensch und er hat uns in jeder Lebenslage geholfen.
Sagt Nazar von seinem Versteck in Afghanistan aus und meint damit Thomas Riske. Es ist eines der wenigen Telefonate zwischen den beiden. Dass Nazar den Anschlag von Kabul überlebt hat, erfährt der Berliner noch am Abend des 26. August. Doch der Fluchtversuch hat für den Afghanen und seine Familie schlimme Folgen.
Well, actually, the incident took place.
Nach dem Anschlag sind wir von dem Gate geflohen und wir sind einer Taliban-Patrouille in die Arme gelaufen. Sie haben Menschen mit ihren Stöcken und Gewehren geschlagen. Ich wurde auch geschlagen. Mein Sohn wurde getreten. Irgendwie haben wir es geschafft zu entkommen. Mit Thomas' Hilfe konnten wir dann hierhin nach Masar el-Sharif fliehen. Doch meine Frau war im 4. Monat schwanger. Sie hat das Baby verloren. Ihr geht es aktuell sehr schlecht. Sie hat infolge der Schläge Nierenprobleme und viel Blut verloren. Sie ist sehr schwach.
Von Berlin aus organisiert Thomas Riske medizinische Hilfe. Ärzte, die nur anhand von Bildern Ferndiagnosen stellen. Er schickt Geld und sucht weiter nach Fluchtmöglichkeiten für die afghanische Familie.
Wir sind gerade an einem sicheren Ort. Ich teile alles mit Thomas. Ich habe sonst niemanden mehr auf der Welt. Ich vertraue sonst niemanden mehr, sogar meiner Familie nicht. Was auch immer passiert. Wir kommen kaum raus. 2x die Woche kaufe ich Lebensmittel.
Do you still get food? Because the famine in Afghanistan is going to be a big problem.
Ohne Thomas wäre es für uns nicht möglich zu überleben. Wir haben den Schmuck meiner Frau verkauft. Als ich noch mein Handy verkaufen wollte, da hat Thomas uns Geld geschickt. Wir leben jetzt von seiner Hilfe.
I told Kai yesterday that the internet problems got more and got worse.
Unter den Taliban werde das Netz bald zusammenbrechen, erklärt Thomas und weiß, dass es dann so gut wie unmöglich sein wird, Nazar und seiner Familie zu helfen.
Ich vermute, die Verbindung ist weg.
Nazar?
Hello?
Ah, ja. Yeah. So, yeah, our time will be getting short.
Yeah, just pray for us.
Der 13. Oktober. Vor dem Reichstag findet am Abend ein großer Zapfenstreich statt. SoldatInnen sollen heute für ihren Einsatz am Hindukusch geehrt werden. Das Kapitel Afghanistan dadurch, mit Verzögerung, einen angemessenen Abschluss finden. Nur ausgewählte Gäste sind geladen. Der Bereich rund um das Regierungsviertel ist weiträumig abgesperrt. Direkt gegenüber dem Bundeskanzleramt haben sich an diesem sonnigen Nachmittag Einsatzveteranen aus der ganzen Republik versammelt. Auf dem Geländer der Treppe, die vom Biergarten hinunter zur Spree führt, stehen Soldatenstiefel. Als Symbol dafür, dass die ehemaligen Einsatzkräfte öfter gehört werden wollen. Nicht nur bei offiziellen Veranstaltungen wie dem Zapfenstreich gegenüber. Eines der Stiefelpaare auf der Treppe gehört Dunja Neukamm.
Die waren in der Kiste in der Tüte drin. Und die habe ich so, wie ich sie damals ausgezogen habe im Einsatz, in die Tüte rein und zugemacht und immer angeguckt.
Hat das einen Grund?
Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist noch Blut drauf vom Schockraum.
Dunja Neukamm ist eine sportliche Frau mit weichen, offenen Gesichtszügen und einem warmen Lächeln. Viele Jahre über war sie immer wieder in Afghanistan im Einsatz. Zunächst als Intensivkrankenschwester, dann als psychologischer Feldwebel.
Darf ich Sie ganz kurz zu einem Foto entführen? Das dauert 2 Minuten.
Gut, wir haben uns noch gar nicht gedrückt, hey,
Michael.
Michael
Gebel nimmt Dunja Neukamm mit zum Gruppenfoto.
Komm mit auf, los! Jetzt können wir mal den Zusammenhalt zeigen.
Auf dem Gruppenbild ist Dunja Neukamm eine der wenigen Frauen und die einzige, der beim Sprechen mit den vielen Journalisten, die heute gekommen sind, die Tränen fließen.
Ich bin jetzt nicht belastet. Ich habe meine Emotionen, ich habe meine Gedanken, aber es ist nichts, was es in meinem Alltag schwer macht. Also ich habe keine Triggerpunkte, auf die ich reagiere mit Schlaflosigkeit oder Ängste oder Depressionen. Aber es begleitet mich trotzdem.
Während vor dem Reichstag auf der anderen Seite der Spree der Zapfenstreich an 2 Soldaten gemeldet wird, wird hier draußen über den missglückten Abzug diskutiert. Er habe bei vielen Wunden aufgerissen, auch bei ihr selbst, sagt Dunja Neukamm.
Dann sind mir natürlich meine ganzen gefallenen Kameraden eingefallen, die ich persönlich gut kannte. Zum Beispiel die Kameraden, die bei dem Busanschlag 2003 ums Leben kamen. Wir waren ganz eng und dann fallen halt diese Dinge ein und dann überlegt man, okay, war es das denn wert, dass die da gefallen sind dafür?
Es ging ja da auch um demokratisierende Prozesse. Und dass das am Ende jetzt alles so schnell und holter die Polter, sag ich mal, wieder alles in Taliban-Hand ist, das haben wir nicht verstanden, auch den Umgang mit den Ortskräften nicht.
Ergänzt Michael Gebel und macht eine ausladende Handbewegung hin zum Kanzleramtsgebäude.
Als Soldaten erfüllen wir einen Auftrag. Wir sind Erfüllungsgehilfen im Prinzip der Politik. Die Politik gibt uns vor, was wir machen sollen und wir setzen um. Aber den Rückhalt, den sie uns versprochen haben, den vermissen wir halt sehr.
Von den insgesamt knapp 25.000 Menschen, denen von Deutschland eine Zusage zur Aufnahme erteilt wurde, sind am 8. Dezember gerade mal rund 7.000 Ortskräfte evakuiert. Tausende halten sich weiter versteckt, fürchten ihre Hinrichtung durch die Extremisten. Christian Schaffran war einer der wenigen, der am offiziellen Zapfenstreich vor dem Reichstag teilgenommen hat.
Was für mich sehr, sehr besonders war an diesem Zapfenstreich war gewesen, dass es der erste Zapfenstreich war, der nicht an irgendeinen Verteidigungsminister gemeldet wurde, ja, sondern der wurde wirklich an 2 Soldaten gemeldet. Ich persönlich empfand den Zapfenstreich, der hat bei mir persönlich, jetzt in meinem Kopf, so ein bisschen die Wogen geglättet. Ja, das, was sozusagen in Wünsdorf schiefgelaufen ist, haben sie dann an dem Tag vielleicht ein bisschen wieder rausgerissen. Ja, ich will nicht sagen, wieder gut gemacht, aber sie haben sich Mühe gegeben, ja, und es war ein angemessener Rahmen für 20 Jahre Einsatz.
Mitte Dezember. 4 Monate sind seit dem Abzug vergangen. In Afghanistan haben die Taliban alle Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre zunichte gemacht. Viele Menschen wurden ermordet, Frauen tragen wieder Burka, Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule gehen. Im Winter droht Afghanistan zudem eine Hungersnot. Nazar und seine Familie hoffen immer noch auf eine Flucht. Doch die wird immer unwahrscheinlicher. So soll Nazar zur Passbehörde gehen und sich einen Pass ausstellen lassen. Die aber wird von den Taliban geführt, die über die biometrischen Daten die Identität aller Afghanen feststellen können. Da könnte sich Nazar auch gleich den Taliban ausliefern. Thomas Riske steht weiterhin in Kontakt mit ihm, weiß aber langsam auch nicht mehr weiter.
Ja, ich hatte mich halt auch schon mal so ein bisschen erkundigt, wie ich selbst runterkommen könnte als letzte Verzweiflungstat. Wenn man ihn gar nicht mehr anders erreichen könnte, war ich halt am Überlegen, runterzufliegen und ein Satellitentelefon oder Ähnliches dazulassen. Das Problem ist nur, danach wäre er mehr oder weniger verbrannt. Also insofern verbrannt, wenn man mitkriegt, dass der sich dann mit einem Westler getroffen hat. Aber dass es halt auch mehr so ein, mehr eine Verzweiflungstat wäre, das dann als irgendwie ein wirklich durchdachter Plan. Ja, was immer auch geht. Ne?
Es ist früher Abend. Der Arbeitstag geht zu Ende. Thomas holt seine Kinder von der Kita ab. Später wird er sich wieder an den Rechner setzen und bis nachts mit Nazar und seinem Netzwerk an Helfern chatten. Zumindest funktioniert das Internet. Noch.
Ich fühle mich diesen Leuten sehr, sehr, sehr verbunden inzwischen. Sie fühlen sich auch mir verbunden. Sie bezeichnen mich inzwischen als ihren deutschen Bruder, weil ich mehr für sie getan habe als ihre gesamte sonstige Familie bis jetzt in dieser Krise.
Mehr auch als die deutsche Regierung. Thomas Riske fühlt sich verantwortlich. Winterlicher Nieselregen schlägt ihm ins Gesicht. Denkt er daran aufzugeben? Und was passiert dann, will er wissen? Er sei doch der Einzige, der die Familie noch retten könne. Das Prinzip Hoffnung, sagt er. Sein Lächeln wirkt erschöpft und bemüht. Er schüttelt den Kopf. Nein, aufgeben ist keine Option.
Kai Adler und ihre Reportage über die unerfüllte Afghanistan-Mission deutscher Soldatinnen und Soldaten. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts begleiten wir den Berufsstand, der in den vergangenen 2 Jahren zu Recht so sehr ins Zentrum des Interesses gerückt ist. Den der Pflegerinnen und Pfleger. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.